Amen. Herzlichen Dank für das Hinführen in die Anbetung, in diese Lobpreiszeit, in das Anbeten unseres Herrn. Und ich habe euch heute eine Frage mitgebracht, die sich gleich am Anfang hier stellt. Wer ist eigentlich derjenige, auf den wir warten? Du hast es am Anfang vorgelesen mit Sacharja 9, ne? Da kommt der König. Ja, wer ist denn dieser König? Also die Frage am Anfang des Gottesdienstes, wer ist Jesus? Sagt mal so in Stichworten, wer er für euch ist. Ein Wort. Erlöser höre ich da hinten. Was habt ihr noch? Retter, genau. Ein Friedefürst habe ich gehört dort. Heiland. Claudia, sag. Die Freundlichkeit in Person, jo. Die Liebe. Übrigens, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der vielleicht nicht so gute Erfahrungen mit Jesus gemacht hat oder noch gar keine gemacht hat, der würde vielleicht sagen, naja, das ist eine geschichtliche Figur. Oder vielleicht sogar ein Hirngespinst, das sich irgendwelche Christen ausgedacht haben, damit sie hier sonntags feiern, oder vielleicht auch nur irgendwelche Pfarrer sich ausgedacht haben, damit sie ordentlich Gehalt beziehen können und den Leuten ein schlechtes Gewissen einreden können und auch gleich eine Lösung dafür anbieten können. Ist ja auch ein Geschäftsmodell. Wer ist dieser Jesus tatsächlich? Dafür habe ich mal in der Bibel ein bisschen nachgeschaut, was wir dort so finden. Wir werden diesen Advent da uns anschauen von einer bestimmten Person, wie sie das sieht. Wir steigen heute ein bei den Evangelisten. Das sind die Bücher der Bibel, 4 Stück, die am Anfang des Neuen Testamentes, also der zweiten Hälfte der Bibel, stehen. Eigentlich berichten die alle darüber, was Jesus so auf dieser Erde getan hat. Aber sie haben da ganz eigene Schwerpunkte. Und da will ich euch mal mit hineinnehmen und schauen, wie die das einsortiert haben. Zum Beispiel am Anfang der Matthäus. Ah, jetzt kommt der Matthäus nicht. Ah, jetzt haben wir ihn. Matthäus 1, da heißt es, doch, jetzt haben wir ihn, ganz richtig. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Und dann geht das immer so weiter. Ich könnte euch jetzt hier eine Viertelstunde ungefähr vorlesen, wer wen da als Kind gehabt hat und wie das dann weitergeht. Matthäus also beginnt ganz am Anfang mit einer Verheißung. Jesus ist nämlich die lebendig gewordene Verheißung an Abraham. Abraham wiederum ist der Träger der ganz großen Verheißung in der Bibel. Dazu muss ich euch mal zu 1. Mose 12 nämlich entführen. Da heißt es dann, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist das großartige Versprechen, was Gott dem Abraham gegeben hat. Die ganz große Verheißung, die an Abraham, so heißt er dort, später heißt er dann Abraham, kommt. Und darum ist es Matthäus so wichtig zu sagen, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus stammt genau aus dieser Linie heraus. Allerdings ist diese Linie bei Matthäus sehr überraschend ausgeführt. Denn sie endet, wenn man mal genauer nachschaut. Jakob aber zeugte Josef, ne? Ging die ganze Zeit weiter vor, ne? Wer wen da gezeugt hat. Und dann kommt, Jakob aber zeugte Josef im 16. Vers, wir sind jetzt, ne? 16 Verse weiter, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also, es läuft über Josef zu Jesus, aber von dem Josef berichtet dann Matthäus ganz ausführlich, wie auch, oder ausdrücklich, wie auch Lukas das dann ähnlich tut, im Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi aber verhielt es sich so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, da wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also, muss man so zu sagen, Matthäus ist völlig klar, Jesus ist nicht der von Josef gezeugte Sohn in dieser Reihenfolge, ne? Sondern von der Maria, von der wir gar keinen Stammbaum bei ihm überliefert bekommen haben. Merkt ihr, da ist so ein riesiger Bruch drin. Ne? Vorher sagt er, der zeugt den. So einen richtig schönen Stammbaum. Ne? In der Schule muss man ihn ja mal gemacht haben, für sich selber auch. Und dann plötzlich kommt da der Jesus rein. Und der passt gar nicht so richtig, weil der Josef, ne, da sagt er es ganz ausführlich, nee, der ist nicht der Sohn vom Josef. Und trotzdem gehört er in diesen Stammbaum rein. Matthäus ist das ganz klar. Aber es geht ihm nicht um diese Linie, da sind Eltern, die haben Kinder und da wird das alles weitergegeben, sozusagen, wer trägt jetzt wessen Erbgut, sondern es geht um diese Linie des Segens. Und dieser Segen wird, trotz dieses Bruches, wo wir als natürlich denkende Menschen erstmal sagen würden, passt doch überhaupt nicht, der wird da weitergegeben. Es geht nicht um eine Erbgutlinie, sondern es geht um die Segenslinie Gottes. Wo wirkt Gott? Und er wirkt in diesem Jesus. Und deshalb trägt er den Segen Abrahams weiter und führt diese Segenslinie Gottes in die Welt hinein. Wenn man sich Matthäus anschaut, dann sieht man, er ist derjenige, der sagt, mit Jesus kommt das Leben, kommt der Segen Gottes in die Welt hinein, wird dieser große Segen, der am Anfang versprochen wurde, fortgesetzt in die Welt hinein und breitet sich jetzt wirklich in alle Welt aus. Damit erfüllt sich dieser Zuspruch, der damals Abraham gegeben wurde. Markus formuliert das so in Markus 1. Am Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben wird, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe zur Buße der Vergebung der Sünden. Das ist das nächste Evangelium und das sagt, es geht um das Auftreten Jesu in dieser Welt. Der Weg für Gott soll freigemacht werden. Und darum muss mit der Schuld aufgeräumt werden. Johannes der Täufer predigte damals dort und nun kommt Jesus in diese Welt hinein. Also Markus sagt, dem Sohn Gottes wird ein Weg bereitet, wie dieser wiederum den Weg für Gott selber vorbereitet und bereitet. Später wird Markus immer häufiger vom Sohn des Menschen reden, denn dieser Jesus ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Einen anderen Ansatz wählt Lukas. Da hört sich das ganz anders an. Da heißt es, Matthäus, Markus, jetzt kommen wir zu Lukas. Da ist er. Da heißt es nämlich in Lukas 1, Vers 1 und die folgenden, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich von Anfang an allem genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und dann legt er auch mit der Beschreibung los und sagt, es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war nach den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Da will es einer ganz genau wissen. Er hat das richtig einsortiert. Er sortiert die Ankunft Jesu für seinen Freund in die Geschichte der Menschheit ein. Da wissen wir alles. Da wissen wir, wer dort zu welcher Zeit gerade welchen Job gehabt hat. Und diese handelnden Personen können wir genau zuordnen an der Stelle. Schau, es war, als der König Herodes, als Herodes König von Judäa war. Später wird er sogar noch erzählen, wer der Kaiser war und wer der Statthalter dort gerade war. Also er will uns damit sagen, die Geschichte, die ich dir, lieber Theophilus, eigentlich will er es ja nur einem Bekannten, einem Freund berichten, die ist nicht irgendwie ausgedacht, sondern die hat zu einer ganz bestimmten Zeit an einem ganz bestimmten Ort hier in dieser Welt passiert. Und darum sortiert er die Geschichte genau in eine bestimmte Zeit ein und in einen bestimmten Ort. Lukas wird später auch den Stammbaum Jesu erzählen. Er startet bei Jesus und Josef und endet dann bei Adam und Gott. Also Jesus ist für ihn ganz Mensch in dieser Welt und trotzdem der Sohn Gottes, wie er es dann später in Lukas 22, Vers 70 bestätigt. Das ist Lukas, sein Blick auf Jesus und was er uns da weitergeben will. Und dann, damit werden wir uns dieses Jahr genauer beschäftigen, gibt es da noch ein Evangelium, das beginnt ganz anders. Das ist nämlich das Evangelium, was der Johannes uns überliefert hat. Da heißt es in Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wer ist jetzt dieser Jesus? Hier ist es erstmal die Frage im doppelten Sinn, wo steckt überhaupt dieser Jesus? Wo ist Jesus? Hier in dem Text fehlt irgendwie der Name Jesu. Also Jesus nicht da? Nein, obwohl ihn Johannes erstmal nicht mit Namen erwähnt, er ist dort. Aber Johannes startet nicht bei Abraham und der Verheißung Gottes für diese Erde, wie es Matthäus berichtet, oder er startet auch nicht beim Beginn der öffentlichen Handlungen von Jesus, wie es bei Markus dann ist, oder bei Adam und dem geschichtlichen Rahmen dieser Erde, wie es bei Lukas ist. Nein, Johannes startet viel weiter vorne, nämlich beim Wort Gottes. Vor aller Erschaffung der Erde, vor allem, was wir kennen, dort, wo Menschen an Menschen noch gar nicht zu denken war, wo nur das Wort Gottes und selber Gott das Wort war, da war er. Vor aller Zeitrechnung, vor aller Schöpfung. Jesus ist schon da gewesen. Und das ist die zweite Antwort auf diese Frage, wo war Jesus? Er war schon vor aller Schöpfung da, dort, wo es nur dieses Wort Gottes gibt. Es ist spannend, womit Johannes da anfängt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wer die gesamte Bibel kennt, der kennt diese ersten Worte, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und finster und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Bibel startet so, Bereshit bara, heißt das auf Hebräisch, danach ist dann auch das Buch benannt, was heißt im Anfang, ganz am Anfang, vor wirklich allem, da ist diese Schöpfung, da passiert sie. Und Johannes will da nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, wie sie sich zugetragen hat, so vor einigen Jahren, aus unserer Sicht heraus vielleicht auch vor rund 2000 Jahren. Nein, er will uns zeigen, die ganze Welt, das ganze Universum hängt damit zusammen. Wer Jesus verstehen will oder zumindest etwas von seiner Bedeutung begreifen will, der muss den universalen Kontext sehen. Alles gehört in ihm zusammen. Der kam nicht mit Maria in die Welt als kleines Kind. Der ist nicht romantisch in einer Vater-Mutter-Kind-Familie gewesen. Nein, Jesus steht über allem. Er war schon weit vorher da. Wenn wir durch Matthäus und Lukas angeregt dann in die Krippe am Weihnachtsabend schauen oder auch hier haben wir eine stehen hinter der Kanzel. Wenn wir mit den Hirten über das Wunder staunen, wenn wir mit den Weisen aus dem Morgenland unsere Geschenke Jesu bringen, dann ist da kein kleines Kind in der Krippe in Windeln gewickelt. Nein, da ist viel mehr. Da ist das Wort Gottes vom Anfang der Geschichte, das im Anfang bei Gott war und durch das alles und jedes geworden ist. Ganz im Ernst, das ist ein Rahmen, der unseren Verstand und unser Denken sprengt. Das ist Jesus. Dieses Jahr, ich habe es angedeutet, werden wir uns mit dem Johannesprolog in der Adventszeit auseinandersetzen. Und heute starten wir bei Jesus und den ersten 5 Versen. Und ich muss sagen, ich bin da extrem begeistert, was hier der Johannes in seiner prophetischen Schau gesehen und aufgeschrieben hat. Denn dieses Wort Gottes, das Jesus beschreibt und auch mit Gott so verwoben ist, dass er selber das Wort ist, hat ganz unterschiedliche Dimensionen, die aufeinander wirken. Zum einen ist es das Wort. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Aus diesem Wort wird nun Schöpfung. Alles ist durch das Wort geworden, so sagt es der Vers 3. Wir können natürlich darüber diskutieren, wie lange dieses Wort für die Schöpfung der Welt gebraucht hat. Ich persönlich bin überzeugt, 6 Tage können gereicht haben, aber meinetwegen können es auch 600 Milliarden gewesen sein. Da ist ein Wort und dieses Wort ist auch Jesus, der am Anfang steht und aus dem heraus alles eben ist. Und nun kommt diese große Feststellung, dass das Licht in die Finsternis hineinscheint und die Finsternis es nicht erfasst hat. Es ist diese Feststellung, dass es mit der Welt nicht zum Besten steht. Wir erleben es. Einerseits sterben uns liebgewonnene Menschen, verlassen uns. Andererseits verlassen Menschen ihnen eigentlich liebe Heimat, weil sie dort Angst haben, weiterleben zu können, Angst haben davor, sterben zu müssen. Und wieder andere freuen sich, offen oder heimlich damit drohen zu können, dass ihre Raketen auch in Israel, in der Ukraine oder sogar, wie Nordkorea das immer wieder vorführt, in Amerika und anderen Ländern, andere Länder drohen da auch anderen Orten der Welt, dass sie dort Menschen zum Sterben bringen können. Und dann gibt es noch die, die sich freuen, wenn sie gemeinsam Projekte zum Sterben bringen können, weil sie sich alleine Vorteile erhoffen oder ohne Rücksicht auf Friedensprozesse, die man nur durch Gemeinsamkeit leben kann, da hineinschreiten. Das ist die Welt, in der wir leben. Und dann sind da auch noch wir, die wir zwar gerne auf die Stimme Gottes hören möchten, aber sie auch immer wieder überhören, sei es aus Bequemlichkeit, sei es, weil wir sie uns zu langsam kommt oder weil sie uns nicht gefällt, die manchmal Mauern im Gehirn haben, die uns hindern, diese Stimme auch aufzunehmen. Das ist die Dunkelheit, in der wir stehen, die Finsternis. Und da hinein kommt nun Jesus, er, der Schöpfer, der eben als Schöpfer nicht zur Schöpfung selber gehört. Er, der eben das Leben ist. Er, der eben von Anbeginn dabei gewesen ist. Hier können wir ihm vertrauen, egal in welcher Situation wir sind. Ob wir dieses Weihnachten erleben werden oder auch nicht, ob wir unseren Job behalten oder auch nicht, ob unsere Freundschaften bestehen bleiben oder wir allein sind. Es gibt einen, der alles überblickt, der eben schon vor der Schöpfung dabei gewesen ist, da gewesen ist, der alles sieht und alles in seinen Händen hält. Das ist dieser Jesus und der steht bei uns. Er kennt den großen Zusammenhang in all unseren Notsituationen, in meiner Freude und mit seinem Weg in dieser Welt, man kann geradezu sagen, von der Wiege bis zur Bahre, über das Kreuz hat er auch alle Notsituationen selber erlebt. Und ich kann bestätigen, gerade im Krankenhaus, als ich eine Diagnose selber mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Sterben bekommen habe, da habe ich diesen tiefen Frieden erlebt, den man nicht beschreiben kann, wenn man nicht mit diesem Herrn unterwegs ist, wenn man es nicht selber hat. Er ist das Leben, das in der Kälte und Dunkelheit in dieser Welt wie ein Fixpunkt ist. Er ist eben das Leben, dieses Licht in dieser Welt. Und als solches leuchtet er uns den Weg. Als Licht der Menschen zeigt er uns die Stimme Gottes in einem ganz hellen Schein. Und plötzlich ist da in unserem Leben ein wärmendes Licht, das eben die Kälte und Dunkelheit dieser Welt wie einen Fixpunkt anzeigt. So wie die Seefahrer damals, die sich an Sonne und Sternen orientieren konnten, Fixpunkten am Himmel. Ja, er ist eben auch der Herr, der in unserem Leben da handelt und dabei ist. Und manchmal gibt es diese Momente, wo es uns auch schwerfällt. Jesus ist derjenige, der eben da ist und über dem Ganzen steht und mit uns da unterwegs ist. Er ist eben dieses Licht, was die Finsternis nicht überwältigt hat, das von der Finsternis nicht erfasst wurde, sondern eben weiter leuchtet. Übrigens ganz im Gegenteil, als die Finsternis dachte, sie hätte es erfasst, sie hätte ihn vernichtet, nämlich dort am Kreuz von Golgatha, da hat er den größten Sieg errangen. Mit seiner Hinrichtung wurde die Finsternis in dieser Welt besiegt. Die Mauer in unseren Köpfen, die uns unüberbrückbar von Gott trennte, sie wurde eingerissen von den Mauern in Jericho, wie die Mauern von Jericho. Als Jesus an das Kreuz geschlagen wurde, sah es so aus, als wenn der Gottessohn stirbt, dass er verloren hat, den die Mächte dieser Welt hätten gesiegt. Aber er rang den Sieg und entrann der Finsternis. Die Welt wurde frei. Und egal, was du heute auf dich geladen hast, ob es eine große oder kleine Schuld ist, ob du dich nur schlecht fühlst oder ob du denkst, so wie du bist, darfst du nicht zu Gott kommen. Der Weg ist offen. Diese Finsternis gibt es nicht. Mit seinem Sterben am Kreuz wurde das alles aufgehoben und als Sieger ist er am dritten Tag auferstanden. Ostern feiern wir das. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Darauf bereiten wir uns im Advent vor. Jesus, der all unsere Vorstellungen übersteigt, der vor aller Zeitrechnung war und mit Gott war, der sogar Gott war, der kommt in die Welt. Er ist das Leben und das Licht für diese Welt, für jeden eigenen Menschen. Und wenn es jetzt draußen auch immer früher dunkel wird, so dürfen wir wissen, dieses Licht wurde nicht von der Finsternis zerstört, es existiert weiter in unseren Alltag hinein. Und darum darfst du es heute wissen. Dieser Jesus, der später im Kapitel auch noch mit Namen genannt wird, er ist dein Retter und dein Licht. Ob es in dir dunkel ist, weil die Sonne untergeht, oder ob es dunkel ist, weil dich Sorgen oder Nöte überrennen, Jesus, der aus einer unvorstellbaren Zeit stammt, in die Ewigkeit gehört, kann dein Licht sein. Das ist der Grund, warum wir überall Kerzen entzünden und Lichterketten schmücken. Jesus scheint in unserer dunklen Zeit als ein unauslöschliches Licht, wenn du zu ihm schaust. Das ist die Botschaft, die Johannes schon damals sagen möchte. Und ich kann bestätigen, sie gilt auch heute. Amen.